Gut, letzten Male habe ich darüber gesprochen, über die Lebendigkeit des Wortes Gottes. Wir sprachen darüber, lebendige Aussprüche vom Himmel her zu hören, weil Gott hat kein Interesse daran, uns tote Religion zu vermitteln, weil Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Und Jesus hat gesagt, der Buchstabe tötet. Aber der Geist, der macht lebendig. Ich hatte euch heute vor 14 Tagen am Anfang kurz nochmal erklärt, auch die Begriffe, die so in der Bibel genannt werden. Wir sprachen über das Wort, oder ich sage, das ist das Wort Graphe. Und dieses Wort Graphe wird für die Schriften benutzt. Unsere Bibel ist ja ein Buch aus mehreren Schriften. Und das ist die Schrift, das ist die Graphe. Das ist jetzt nicht das Logos, denn das Logos, aber die Graphe, die Schrift enthält das Logos, da ist das Wort Gottes drin. Also Graphe ist, hier haben wir niedergeschrieben, ein Teil der Dinge, die auf dem Herzen Gottes sind. Jesus hat nicht alles kundgetan, als er hier war. Er sagt zum Beispiel, ich habe euch noch sehr viel zu sagen, aber im Moment könnt ihr das nicht verkraften, ihr könnt das nicht tragen, aber wenn der Heilige Geist kommt, der wird euch das offenbaren. Wir haben uns angeschaut, auch zum Beispiel der Daniel, der eine Offenbarung bekommt über die Endzeit, und dann kriegt der Daniel Dinge über das Ende gezeigt und dann wird ihm gesagt, schreib es nicht nieder. Trotzdem ist es, Daniel hat es gehört, es ist trotzdem das Logos Gottes. Also das erste Wort war Graphe, Schrift, das zweite Wort ist Logos und die Schrift sagt, Jesus ist das Logos. Im Anfang war das Logos, das Wort, und das Wort war bei Gott, also das Logos war bei Gott und Gott war das Logos. Und dann erst im Johannes 1,14, und das Logos, das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Jesus passt nicht in eine ganze Bibel rein. Und dieses Buch ist auch nicht Fleisch geworden. Es besteht immer noch aus Papier und Buchstaben, aus Farbe und so weiter. Es ist Graphe, die Schrift. Aber der Logos, das meint den gesamten Ratschluss, den ganzen Ratschluss Gottes. Alles, was Gott je geplant, je getan oder gesagt hat. Im Johannesevangelium ist Jesus zum Beispiel da und sagt, gibt dem Johannes die Offenbarung. Und dann sagt Jesus, erklärt Jesus dem Johannes verschiedene Dinge der Zukunft, zeigt sie ihm. Johannes will es aufschreiben und Jesus sagt, schreib es nicht auf. Das ist für die Zukunft gedacht. Also wir sehen, Jesus, das Logos, er hat nicht alles kundgetan, was kund zu tun ist, sondern da gehen auch Dinge in das Ende hinein. Also wir hatten Graphe, wir haben Logos, ihr könnt ja da vor 14 Tagen sonst mal anhören, Teil 3, den ich dort hatte. Und dann hat die Schrift das Wort Rema. Rema, damit ist ein Offenbarungswort Gottes gemeint. Das ist ein Wort, das Gott in meinen Geist hineinspricht und das er durch den Heiligen Geist lebendig macht. Wir finden das zum Beispiel auch in der Schrift, wenn jemand ein Rema bekam, es wurde ihm durch den Heiligen Geist geoffenbart. Wir haben die Graphe, die Schrift, Jesus, der das Logos ist, und die Aussprüche Gottes, die uns niedergeschrieben worden sind. Und dann das Rema. Das Rema, das ein Wort ist für die bestimmte Situation. Wenn du zum Beispiel Gott bittest um einen Job und er sagt, und dann sagst du, Mensch, da muss ich jetzt in der Bibel schauen, was ist mein Job, was soll ich tun? Und du kannst die ganze Bibel durchblättern, du wirst nicht finden, dass da irgendwo jemand als Computerspezialist gearbeitet hat. Du wirst auch keinen Flugzeugbauer entdecken. Aber wenn du zu Gott gehst, welchen Job hast du für mich gesehen? Und er sagt, du sollst Computerspezialist werden, dann ist das ein Rema von Gott. Das findest du nicht in der Graphe, das findest du nicht in der Schrift. Versteht ihr, was ich meine da, den Unterschied? So, und das sind so einfach auch zu erklären, wie Gott da diese Dinge sieht und auch anschaut. Ich möchte Achso, und dann hatten wir ja noch das Logion. Gut, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Das Logion, das ist ja die Aussprüche Gottes. Dann gibt es ja im Neuen Testament, doch nehme ich vorweg, da gibt es ja das Wort Logion. Zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte, Mose empfing lebendige Aussprüche. Da steht nicht Graphe, da steht nicht Logos, da steht nicht Rema, da steht Logion. Aussprüche. Logion, ich kann es euch ja nochmal vorlesen, was die Erklärung zu diesem Wort sagt. Logion meint, also in der griechischen Welt war es speziell die Äußerung eines göttlichen Orakels. Das heißt, jemand empfing von Gott Worte, die teilte er dann, er hörte sie, die teilte er anderen Menschen mit. Das nennt die Bibel Logion. Und im Prinzip kannst du sagen, es bezeichnet immer Gottes Äußerungen, Aussprüche oder Gottes Erklärungen. Mose, wenn er zu dem Volk sprach, er empfing lebendige Aussprüche. Und wir haben auch gelesen in Petrus, da sagt der Petrus, wenn jemand unter uns redet, dann rede er Wort Gottes oder Aussprüche Gottes. Aussprüche Gottes steht da auch wieder Logion. Wenn jemand redet, dann rede er als Sprachrohr Gottes, als der, der von Gott hört und es weitergibt, als Logion. Und wenn jemand dient, dann in der Kraft, die Gott darreicht, die Gott gibt. Nicht in menschlicher Kraft, sondern, aber er geht da in der Kraft, die dort darreicht, da steht dann Kraft Ischis, das ist wieder menschliche Kraft. Das heißt, unsere körperliche Kraft ist manchmal am Ende und Gott kommt und gibt in unsere Schwäche seine Kraft rein, so dass wir dann wieder trotz vielleicht körperlicher Schwäche fähig sind, die Dinge Gottes zu tun oder das auszuführen, wozu er uns gerufen hat. Ich möchte heute einen Schritt weitergehen. Und zwar Jesus, ganz speziell auch nochmal in diese Richtung, Jesus, er ist das Mensch gewordene, lebendige, wirksame Logos Gottes. In Johannes 1, Vers 14 heißt es denn, das Logos, also das Wort, da steht nicht Graphe, nicht Rhema, da steht nicht Logion, sondern Jesus ist das Logos, das haben wir festgestellt. Jesus, das hatten wir in der Vergangenheit verstanden, im Anfang war das Wort, das Logos, und Gott war das Logos. Und jetzt Vers 14, Johannes 1 sagt, und das Wort, das Logos, Jesus, der das Logos ist, wurde Fleisch. Das Logos ist also eine Person. Das heißt, Jesus ist mit dem ganzen Ratschluss Gottes, mit allem Wort Gottes, mit allem, was im Göttlichen existiert, ist er in Person mit oder identifiziert ihn als Person. Er ist dieses lebendige Wort Gottes, das Logos, als Person. Wir sehen es auch am Ende in der Offenbarung. Dann sehen wir auch den, der auf dem weißen Pferd reitet und so weiter. Und dann heißt es hinterher, an seinen Schärpen steht geschrieben, das Logos Gottes, das Wort Gottes. Jesus, der auf dem weißen Pferd ist, das Logos Gottes. Johannes 1, 14 sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, betrachtet. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als eines Eingeborenen, das Wort ist monogenes, bedeutet einzig, einzigartig, einzig von mono und dann genes, dieses Geburt, Abstammung. Ihn gibt es nur einmalig in der ganzen Welt, im ganzen Universum, im ganzen Kosmos, in allem, was existiert, sichtbar und unsichtbare Welt, gibt es Jesus nur einmalig. Den gibt es nie doppelt. Er ist der einzig gezeugte Gottes. Das ist, was die Schrift da sagt. Und er sagt, er war der einzig gezeugte Gottes. Gestern Abend habe ich darüber Stellung auch genommen, dass er das Abbild ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus sagt, wer mich sieht, wer ihn, Jesus sieht, sieht den Vater. Ja, so wie der Vater ist, so wie ich bin, so ist der Vater. Wenn ihr den Vater sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ist Gott der Vater, dann müsst ihr mich anschauen, denn ich bin wie der leibhaftige Vater hier auf der Erde. Voller Güte, voller Freundlichkeit, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Im Der damaligen Zeit dachten die Menschen, dass Gott ein zorniger, ärgerlicher Gott ist. Und man hatte Angst, in seine Nähe zu kommen, weil man könnte ja sterben. Und Jesus sagt, so ist das nicht. Natürlich war es zu der Zeit auch die Trennung, dass Gott selber nicht uns nahen konnte, weil ja die Barriere der Sünde zwischen uns und Gott war. Das hat Jesus ja dann nun mal ein für alle Mal und sehr gründlich für uns erledigt, so dass wir einen freien Zugang zu Gott bekommen. Und es heißt, er kam als einzig Gezeugter vom Vater voller Gnade, Pleres, die ganze Fülle, alle Fülle, die Gott an Gnade hat, das in diesem Wort ist überfließend, überlaufend. Er kam in diese Welt und hat Gnade und Gnade ausgeschüttet und Freundlichkeit und Güte in diese Welt ausgeschüttet. Und Jesus sagt, so ist mein Vater. So ist der Vater. Das hat er alles ausgeschüttet. Das ist Gott. Und voller Wahrheit. Wir gehen einen Schritt weiter. 1. Petrus 1, 23 sagt es denn, ihr seid wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wenn man nur diesen einen Vers liest und dann stoppt, dann könnte man in eine Einseitigkeit verfallen. Er sagt, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Logos Gottes. Wir werden es noch hinterher noch sehen. Das Logos ist Jesus in Person. Das heißt, wiedergeboren, auf Deutsch gesagt, durch Jesus, der das Logos ist, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist. Er, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, wirkte in uns die Wiedergeburt. Er, das Logos. Er sagt dann auch, dieser Petrus hier, er sagt also, wir sind wiedergeboren durch das lebendige und bleibende, das Wort ist Meno. Meno ist bleiben, Bedeutung im Neuen Testament ist, da bleiben, sich aufhalten, bei jemand wohnen. Wir sind wiedergeboren durch das bei uns wohnen bleibende Logos. Wir sind wiedergeboren durch den in uns, bei uns bleibenden Jesus. Weil Jesus ist das Logos. Hallo? Dadurch sind wir, er wohnt in uns, wenn wir Christus in unser Leben aufgenommen haben. Er wohnt in uns. Wiedergeboren durch dieses Logos. Dann kommt er und sagt in Vers 24, was vergänglich ist. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Unvergängliches, sagt er jetzt in Vers 25, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Jetzt würden wir doch sagen, gerade hat er gesagt, durch das lebendige Logos wiedergeboren. Jetzt würden wir ja vermuten, durch auch, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Da steht weder Graphe noch Logos, noch da steht Rema. Aber das Rema des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und er sagt weiter, dies aber ist das Wort, wieder Rema, Gottes lebendiger, persönlicher Ausspruch, Offenbarung Gottes. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Denn wir hatten ja gesagt, Mensch, das Evangelium wird uns in Schrift, in Buchstaben verkündigt, in Logos und so. Und ich sehe da diese ganzen Zusammenhänge, dass Jesus sagt, wenn du jemand diese Schrift, die Bibel, vor die Nase hältst und ihm sagst, kapier's doch endlich, dann wird, sagt Jesus, dann hast du ein mühvolles Werk begonnen, denn er kann es nicht verstehen. Die Bibel sagt, der nicht aus Gott geborene Mensch kann es nicht verstehen. Er kann nicht. Da steht, er ist nicht dazu in der Lage. Du kannst keinen Menschen, der nicht Christus nachfolgt, zwingen, sich zu bekehren. Sagen, sieh doch, da steht's doch, vor deiner Nase. Ich halte es dir doch schon hin. Dann sagt der Herr, ist für mich dumm. Was sagt er? Es ist Torheit für den normalen Menschen. Und die Schrift sagt, er kann es nicht verstehen. Das ist unmöglich. Und deshalb finde ich das sehr stark hier auch in diesem, also Gottes Logos ist uns in dieser Schrift mitgeteilt worden. Das Leben Jesu, der Charakter Jesu, seine Art, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Person. Wenn wir das Buch hier lesen, die Schrift lesen, dann sagen wir, wow, so war Jesus. Und das sagen wir, schön, das ist mein Herr, das ist Jesus. Und wir sind glücklich darüber, ihn hier kennenzulernen. Aber wenn wir es nur lesen, wird es nicht unbedingt Offenbarung. Ich meine, du kannst 25.000 Mal lesen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, und siehst du, ich habe nur Mangel. Ja? Rufe mich an und dann wirst du errettet werden. Ich habe schon ein paar Mal gerufen, nichts ist passiert. Warum? Weil es die göttliche Offenbarung will. Da ist Buchstabe nur angekommen. Da ist Buchstabe nur zitiert worden. Und deshalb sagt er hier in Petrus, er sagt, ihr seid wiedergeboren durch das Lebendige, nicht durch toten Buchstaben. Das Wort lebendig, ich sagte schon, lebendige, nein, habe ich gar nicht gesagt, glaube ich, lass mich mal kurz gucken. Ihr seid wiedergeboren durch das Lebendige und Bleibende. Ach so, das Lebendige, das hatten wir uns ja auch die Tage davor angeschaut. Lebendigkeit, es ist warm. Es bedeutet, im Gegensatz zu dieser Schwester, wenn ich sie anpacke, du bist warm, brauchst gar keinen Handschuh. Also sie ist warm. Das beweist mir, dass hier keine Leiche auf dem Stuhl hockt. Sie ist lebendig. Sie glaubt dir nicht, dass sie lebt. Ich könnte zwicken. Möchtest du? Nein, möchtest du nicht?
Nee.
Nee. Sag ihn, ich lebe.
Ich lebe.
Sag ihn, ich bin warm. Ich bin warm und lebendig. Sie ist warm und lebendig. Ja. Ja, jetzt hast du dich verdrückt dahin, ganz klar. Ich bin warm, ich bin lebendig, ich bin nicht tot. Und er sagt, das sagt er, ihr seid wiedergeboren durch lebendige Worte. Durch lebendige Worte, warme, nicht tote Buchstaben, nicht tote Religion. Als Jesus kam, war das Ende von Religion. Der Teufel hat es verstanden, wieder das Christentum zu einer Religion zu machen. Aber das christliche Religion ist genauso zu nichts Nütze wie Hinduismus, Buddhismus, Islam oder sonst was. Religion rettet und hilft keinen Menschen. Der Einzige, der rettet, ist eine Person. Eine Religion kann nicht retten, es ist eine Person. Und das ist Jesus. Und deshalb folge ich auch keiner Religion nach, ich folge Jesus nach. Ich bin zwar irdisch hier in einer Religionsgemeinschaft beheimatet, da zu Hause, aber ich folge nicht meiner Kirche, ich folge Jesus. Und ich folge Jesus zusammen mit Menschen, auch aus anderen Kirchen oder Denominationen. Alle, die Jesus in ihrem Herzen haben, die Jesus lieben, die wiedergeboren sind, das sind meine Brüder und Schwestern, egal in welchem Gebäude sie gerade wohnen. Danke, Herr, dass wir dir nachfolgen, nicht toten Buchstaben. Aber er sagt, wir sind wiedergeboren durch lebendige Worte. Also immer nur sagen wir, oder sagen wir mal so, wir kennen das, da haben wir gesagt, Mensch, du musst Jesus aufnehmen und dann sprechen wir jemandem ein Gebet vor und dann spricht er es nach und danach, ja und jetzt? So, habe ich alles erlebt. Ich habe auch erlebt, wie der Heilige Geist da mittendrin ist, du sprichst mit jemandem, du betest mit jemandem und die Person sagt, Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und du merkst, wie der Heilige Geist kommt und diese Worte nimmt und diese Person in ihrem tiefsten Innern überzeugt wird. Ja, jetzt weiß ich, er ist in mein Leben gekommen, er ist zu mir gekommen. Das ist Rema, das ist Offenbarung Gottes. Der Sohn Gottes ist in mein Leben gekommen. Das kannst du nicht mit dem Kopf klären. Das ist eine Sache des Herzens. Das ist eine Sache des Herzens. So, aber ihr seid wiedergeboren durch das Lebendige, in euch wohnende Logos, durch unseren Jesus. Ist Christus in uns? Die Schrift sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. In ihm sind wir. Die Bibel sagt, er ist in uns und wir sind in Christus. Welch ein Geschenk, welch eine unverdiente Gunst. Ein Grund, in Ewigkeit dankbar zu sein, dass der lebendige Gott sich entschieden hat, in unser Herz zu kommen, in unser Leben zu kommen. Da können wir ihm ewig für danken. Wir singen zu Recht manches Mal dieses Lied, wo wäre ich geblieben ohne dich in meinem Leben? Ey, wir würden wie die letzten Krücken durch diese Welt laufen. Elend, verloren, manche vielleicht schon tot. Ich aufgrund meines früheren Lebensstils wäre bestimmt schon tot. Mich wird es gar nicht mehr geben. Aber dann kam Christus. Dann kam Jesus. Und der hat alles geändert. 1. Petrus sagt, wir sind also jetzt zu diesem Jesus gekommen. Wiedergeboren durch diesen Jesus. Und deshalb sagte 1. Petrus 2, es geht ja dann weiter dort nach diesem Kapitel 1, wo wir auch schon gelesen haben, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Legt nun ab, ist nicht richtig wiedergegeben. Hier legt nun ab, das steht im Aorist, im Partizip Aorist, und da heißt, das heißt abgelegt habend. Mit anderen Worten, ihr habt Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, übles Nachreden abgelegt. Abgelegt habend, das war euer früheres Leben. Das war euer früheres Lebensstil. Aber als ihr zu Jesus kamt, habt ihr einen Tausch erlebt. Alle Ungöttlichkeit, alles Üble, alles schlechte Leben und Nachreden. An dem Tag, als wir Christus aufnahmen, haben wir gesagt, das ist beendet. Wir treffen jetzt eine Entscheidung, diesem Christus nachzufolgen. Wir werden auch sehen, dass wir dabei manches Mal unsere Schwierigkeiten vielleicht haben. Und deshalb sagt ja auch die Bibel, ermutigt euch gegenseitig, ermahnt euch. Das Wort ermahnen ist ja nicht du erhobener Zeigefinger, sondern das Wort ermahnen in der Bibel bedeutet parakaleo, jemanden an die Seite rufen. Ich sehe, du läufst gerade nicht gut. Ich sehe, du könntest Schaden nehmen, so wie du läufst. Und ich sage, du, komm mal mit mir. Ich muss mal mit dir reden. Ich muss mal schauen, ob ich dir helfen kann. Ob ich dir beistehen kann oder wie auch immer. Parakaleo, Beiru zur Seite rufen. Nicht an den Pranger stellen. Nicht die Schuld hochheben. Und die Schrift sagt, die Liebe Gottes deckt der Sündenmenge. Und Gott sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Gericht. Er hat Wohlgefallen an Liebe, an Güte und nicht an Opfern, sagt er. Also abgelegt habend, also all dieses Neid, wörtlich Heucheleien und Neidereien, steht in Mehrzahl, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Errettung. Und seid, dieses Wort, das ist im Imperativ Aorist und enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer einmaligen, punktuellen Handlung besteht. Das heißt, ich habe Christus an einem Tag aufgenommen. Ich habe die Botschaft gehört. Ich habe gehört, dieser Jesus ist mein Retter, durch ihn habe ich das Heil, ewiges Leben bei Gott. Und an dem Tag entschied ich mich, als ich die Wahrheit erkannte, als ich den Sohn Gottes erkannte, ich entschied mich, diesen Jesus nehme ich auf. Dann, das war eine punktuelle Entscheidung. Und dann sagt er, dann werden wir schmecken, wie Gott ist, dass es bei Gott gut ist. Und dann sagt er, und jetzt sagt er, seid begierig nach dieser geistlichen Milch, sage ich jetzt mal. Seid begierig danach. Da steht, es ist auch wieder eine punktuelle Entscheidung. Bisher habe ich meine Seele, meinen Menschen erfüllt, gefüllt, genährt mit allem, was es um mich herum gibt. Aber jetzt entscheide ich mich, mit diesem Jesus vom Himmel zu essen. Ich könnte es auch fromm sagen, Manna zu essen. Denn die Schrift sagt ja auch, dass er unser Manna, unser Brot des Lebens ist. So, also, wir, und dann heißt es hier weiter, wie seid begierig oder ersehnt, wie neugeborene Kinder, ersehnt diese unverfälschte Milch, sagt er. Und alle, die schon mal Babys bekommen haben oder dabei waren, du musst schauen, als meine Töchter auf die Welt kamen, da waren sie da und dann wurden sie meiner Frau ans Bett gelegt. Und weißt du, die haben mich überhaupt nicht angeguckt. Auch nicht Papa, Papa, war noch zu früh. Aber weißt du, was es ging mit dem Kopf? Was haben sie? Die Brust der Mutter. Total begierig. Ich will jetzt an Mamas Brust. Und weißt du, was sie gemacht haben? Wenn du sie nicht gleich dran liest, weißt du, was sie gemacht haben? Gebrüllt wie am Spieß, du kamst dir vor wie ein Kinderquäler. Gebrüllt! Ich will jetzt Milch! Und das ist, was Petrus sagt. Petrus sagt, sei genauso gierig. Ich entscheide mich, gierig nach Jesus zu sein. Und nach dieser unverfälschten Milch, da steht dann geschrieben hier, nach der vernünftigen und unvernünftigen, das Wort vernünftig, der griechische Ausdruck, heißt Logikos, von Logos, wieder das Wort, abgeleitet, andere übersetzen wortgemäß und so weiter. Also er sagt, seid begierig nach der unverfälschten Milch, Logikos, nach dem Logos, Jesus ist das Logos. Er sagt mit anderen Worten, hab total Lust auf Jesus. Habe Lust auf das, habe Sehnsucht, ersehne, was er dir geben will. Und das ist so, wenn wir uns entscheiden, für Christus zu bekehren, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich will jetzt ihm nachfolgen. Wo du hingehst, Herr, will auch ich hingehen. Ja, stolpern und all die Dinge kommen, aber wir haben einen Helfer. Aber da werde ich wahrscheinlich heute gar nicht zukommen. Es ist so stark, ihr seid wiedergeboren. Und er sagt, und dann kommt etwas in Vers 3, seid begierig, also, ach so, damit ihr nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Wörtlich, damit in derselben ihr wachst hinein Rettung, so heißt es wörtlich. Also er sagt, hol dir alles, alle Nährstoffe, alles, was du zum Leben brauchst, hole es dir aus Jesus. Und er sagt, das wird dich in deine Rettung hinein zum Wachstum bringen. Dein Wachsen in Christus wird zunehmen. Dein Glaube wird zunehmen. Deine Liebe wird wachsen. Er sagt, ernähre dich von dem, was Jesus dir gibt. Die Folge wird sein, du wirst auch in sein Bild verwandelt. Und er sagt, in die Rettung hinein. Das heißt, wir haben uns manchmal angewöhnt, Menschen sagen, du lies jetzt die Bibel, mach jetzt das oder tu jenes. Und Menschen haben gesagt, ja, ich lese jeden Tag, aber es bringt mir nichts. Ich komme nicht weiter, es sagt mir auch nichts. Es hilft mir gerade nicht. Ich habe schon immer wieder Menschen gesagt, ich sage, pack doch endlich deine Bibel mal in den Schrank und lies mal ein Buch, in dem dir für deine Situation geholfen wird. Ich meine jetzt nicht ein Roman, ne? So Schnucki liebt die Hasi und was weiß ich, verspreche ich jetzt gar nicht. Ich spreche ein gutes geistliches Buch, ein gutes geistliches Buch, das dir hilft, sagt, das spricht mich an in meiner Situation, das hilft mir jetzt in meinem Wachstum, das hilft mir voranzukommen. Und wie aber, weil wenn du jemand zwingst, lies das Wort, lies die Schrift, und er ist aber gar nicht in der Lage im Moment das zu lesen, er ist nicht in der Lage, es aufzunehmen, da beginne ich zu manipulieren und zu vergewaltigen. Ich kann ermutigen, du, für mich ist es lebendiges Wort, für mich ist es Wunder. Aber lies doch mal, geh doch mal die ganzen Geschlechtsregister durch. Und dann sagst du, da gibt es einen anderen Typ, der sagt, cool, die reden zu mir, die Geschlechtsregister, das beweist mir, dass Gott existent ist. Das beweist mir, dass er über der Geschichte wacht. Also wir sind so schnell immer dabei, das geht nicht, das bekommt ihr, das bekommt ihr nicht. Wir wollen geistlich, sage ich mal, Menschen Speisevorschriften machen. Das funktioniert aber nicht so. Es kann funktionieren, ist aber nicht unbedingt so. Er sagt hier, also nach dieser Milch seid begierig, nach diesen Worten von Gott, Logikos, kommt von Logos, sagte ich schon, nach danach seid begierig. Sagt der Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Hast du schon mal geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Also als ich zu Jesus kam, da wusste ich, ich habe einen gütigen, wunderbaren, herrlichen Gott. Aus meiner Kindheit hatte ich einen so, du, Gott sieht alles. Der Zeigefinger, der immer da war, Gott sieht es. Du wirst dich mal verantworten müssen. Du. Das heißt, du wächst auf mit dem Gedanken, Gott, das muss schon ein grässlicher Typ sein, der verfolgt einen, der verärgert einen, der vergrault keine Kinder, weil die waren kleine Jungs und ich sehe das so, Finger, du. Und der Herr sagt hier, schmeckt der Herr es freundlich. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr ist, und wenn ihr den Herrn geschmeckt habt, dann habt ihr auf jeden Fall geschmeckt, er ist freundlich. Ich weiß nicht, was du geschmeckt hast, als du zu Jesus kamst. Aber ich habe geschmeckt, er ist freundlich. Als ich da in meiner Zelle saß, auf einmal hatte ich Frieden, den ich vorher nicht hatte. Ein gejagter Mensch kam zur Ruhe. Einer, der überhaupt nicht geliebt war, von seinem Vater misshandelt, geschlagen, ausgepeilt, der erlebt auf einmal, wow, Gott ist gütig. Und er nimmt dich in den Arm, geistig jetzt. Ich wusste mich da in meiner Zelle, ich wusste mich geborgen, ich wusste, er ist hier. Ich habe keinen Blitz vom Himmel gesehen. Mein Stuhl hat nicht gewackelt, als ich ihn aufnahm. Der Tisch fing nicht an zu zittern und zu beben, weil Christus gerade in die Zelle kam. Nein, er kam in mein Leben. Auf einmal war Ruhe da, auf einmal war Frieden da. Und ich wusste nur eins, Gott ist da. So dass ich sofort am nächsten Tag rausging und den anderen erzählte, du, ich habe gestern in meiner Zelle Gott erlebt. Ja, wie hast du ihn erlebt? Wie ist er gekommen? Weiß ich nicht. Ich habe nur so einen Frieden, seit ich ihn war, in mein Leben zu kommen. Ich habe gesagt, komm in mein Leben, er kam und ich hatte Frieden. Alle Ärger, der Hass auf meinen Vater. Ich habe meinen Vater gehasst. Ich hätte ihn am liebsten getötet, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte. Ich habe ihn gehasst. Aber als Jesus kam, in mein Leben kam, war mein erster Gedanke, oh, ich muss Papa um Vergebung bitten. Für all das, wo ich ihm kein guter Sohn war. Und ich schrieb ihm sofort einen Brief. Papa, tut mir so leid, wo ich dir kein guter Sohn war. Hat nie darauf geantwortet. Als ich dann später aus dem Gefängnis kam, dann habe ich ihn angerufen. Denn ich wollte eins, in mir lebte jetzt Versöhnung. Der Versöhner lebte in mir und deshalb wollte Versöhnung auch nach außen. Deshalb musste Anklage und all das musste beendet werden. Das hat mir keiner gepredigt. Ich saß ja allein da in meiner Zelle. War gut so, hat viel Zeit zu lesen, habe Bibel gelesen, die ganzen Karl-May-Bände durchgelesen. Ah, oh, wisst ihr so, Winnetou, ne? Ho. Old Shatterhand. Ha, ich kenne sie alle, du, die da rumgelaufen sind. Der Ölprinz, Schatz im Silbersee, ach, die ganzen Halunken, die da überall rum sind, tun. Und dann habe ich dann wieder Bibel gelesen und dann habe ich gesagt, ja, den Armen das Evangelium, den Halunken das Schwert, hatte ich mir dann überlegt. Gerade war ich dem Schwert selber im Traum und meinte, jetzt musst du schon wieder draufhauen. Aber weißt du, der Herr sagt, Herbert, du hast bei mir geschmeckt und diesen Geschmack wirst du auch bei anderen verbreiten. Er hat Geduld mit mir gehabt und hat das auch irgendwie hingekriegt. Wenn dir wirklich geschmeckt hat, hast du mal geschmeckt, mit Gott zu leben, das ist herrlich, das ist wunderbar, kommt Frieden in die Seele. Und wenn du mit Jesus zu tun hast, dann weißt du, so ist Gott. So ist Gott. Das ist der Vater. So ist der Vater. Lass uns mal weiterschauen. Wenn wir jetzt also so mit Jesus angefangen haben, und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich alle oder der größte Teil, die hier heute Abend anwesend sind, von neuem geboren sind. Wenn nicht, dann lade ich dich hinterher ganz herzlich ein. Du kannst hier nach vorne zu mir kommen. Wir werden zusammen beten. Und ich kann dir sagen, der Herr Jesus Christus wird heute in dein Leben kommen. Er wird sich dir offenbaren. Und du wirst erfahren, wirst merken, wow, Jesus ist da. Jesus ist da. Er wird dich berühren. Er wird in dein Leben kommen. Und wir sehen das aber auch in der Bibel, dass manche Leute dann bei diesem guten Geschmack nicht geblieben sind. Hebräer 5, Vers 12 sagt, während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Das ist wieder Aussprüche, da steht nicht Rema, da steht Logion. Was der Anfang des Logions ist. Was ist der Anfang? Am Anfang hat Gott zu euch lebendig gesprochen, persönlich gesprochen. Ihr habt ihn erlebt. Ihr habt gemerkt, das ist keine tote Religion. Ihr habt gemerkt, dass ein lebendiger Jesus hinter. Und er sagt, das habt ihr irgendwie auf dem Weg verlassen. Ich muss euch jetzt erinnern an euer Ersterlebnis mit Gott. An diese Aussprüche, all das, was ihr in eurem ersten Wegen mit Jesus erlebt habt. Und wo ihr erfahren habt, da ist ein lebendiger Gott, der zu mir redet. Denn die Schrift sagt, meine Schafe hören meine Stimme, richtig? Und die Bibel sagt, der Geist bezeugt unserem Geist, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist. Herbert, du bist ein Kind Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Lebendige. Und jetzt hier, Er sagt, ihr habt wieder nötig, dass man euch diese lebendigen Aussprüche, die ihr erlebt habt, wiederbringt. Warum, sagt er dann Vers 12 am Schluss, ihr seid nämlich solche geworden, die wieder Milch nötig haben und nicht feste Speise. Irgendwie seid ihr in eurem Glaubensleben rückwärts gegangen, stehen geblieben. Wir sind, und ich sage, rückwärts gehen oder stehen bleiben, bedeutet immer auch Rückgang. Es bleibt immer Rückgang. Das Herrliche, das Wunderbare an Gott ist, selbst wenn du und ich stehen bleiben und rückwärts gehen, dass der Herr selber uns nicht verurteilt, sondern der Herr ist ein gütiger Vater. Und ich durfte das lernen. Ich war in Anfangsjahren meiner Familie, ich dachte mal, hart musst du sein und auch gewisse Strenge haben. Dass, weißt du, und eines Tages sagt Gott, bin ich so mit dir, Herbert? Herbert, wenn du einen Fehler machst, rede ich so mit dir? Wie du mit deinen Töchtern redest, rede ich so mit dir? Ich sagte, nee, Herr. Der Herr sagt, was mache ich mit dir, Herbert, wenn du einen Fehler begehst? Ich sage, du bist gütig, du bringst mich auf den rechten Weg, du vergibst mir, du reinigst mich und sagst, sei willkommen und du nimmst mich in die Arme. Dann sagt er, mach das mit deinen Kindern. Das musste ich lernen. Das musste ich lernen, ein Vater zu sein. Denn er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Er ist das Muster am Vater. Und er ist kein Prügelknabe. Gott ist ein Vater, der barmherzig ist. Und der, Jesus zeigt uns, wie der Vater wirklich ist, als der verlorene Sohn sein Erbe ausbezahlen ließ. Und der verlorene Sohn ging und er verpasste alles mit Prostituierten und mit sogenannten Freunden, von denen er dachte, sie sind Freunde. Sie waren doch nur so lange Freunde, wie das Portemonnaie voll war. Da war die Freundschaft zu Ende. Und am Schluss hat er gar nichts mehr. Er darf nicht mal das essen. Ich hätte bald fressen gesagt, was die Schweine bekommen. Der Schweinebauer sagt, das ist zu teuer. Du kriegst eine mindere Qualität von Essen. Und er kommt und sagt, ich bin ja eigentlich töricht. Ich will zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass du mich weiter Sohn nennst. Mach mich doch zu einem Arbeiter. Ich will ganz einfach nur einen Job in deinem Unternehmen, Vater. Und wir wissen, wie Jesus uns den Vater schildert. Der Vater schaut jeden Tag. Die Schrift sagt nicht, wie viele Jahre er schaute. Es steht nicht geschrieben, wie viele Jahre er dort stand. Wahrscheinlich auf seinem Flachdach von seinem Gehöft. Wir wissen es nicht. Aber er stand und schaute. Wo ist mein Sohn? Wann kommt endlich mein Sohn? Sein Verlangen war nach seinem Sohn. Und eines Tages, da kommt er die staubige Landstraße entlang. Und er sieht an dem Gang, wohl an gewissen Arten. Da sind bestimmt manchmal Arbeiter diese Straße hochgekommen. Da sind vielleicht Besucher diese Straße hochgekommen. Aber an diesem Tag merkte er, das ist nicht irgendwer. Das ist mein Sohn. Ich sehe das an seiner Art, wie er geht. Und Jesus sagt, der Vater, er geht von seinem Gehirn und er rennt auf dieser staubigen Straße dem Sohn entgegen. Und der Sohn sagt, Vater, stopp, stopp. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, außerdem stinke ich bin dreckig. Hey, der hat echt nach Schwein gestunken. Der kam zerlumpt, zerdreckt an. Er kam dort an und der Vater sagt, hör auf damit. Du bist mein Sohn. Und er sagt, und er nimmt ihn in die Arme und er herzt ihn. Er küsst ihn. Hör mal, du Stinkemolch, du hast doch unser Vermögen, einen Teil unseres Vermögens bei den Prostituierten durchgebracht. Und jetzt kommst du angekrochen, wa? Ich habe dir damals gleich gesagt, bleibe auf dem richtigen Weg, dann wäre dir das alles erspart geblieben. Ja, du brauchst gar nicht so dumm zu gucken, weißt du? Und jetzt hier einen Kniefall machen und Demut, ich bin nicht wert, Sohn zu sein. Ja, komm mir mit einer anderen Floskel an. Das ist doch, wie wir meistens in unserer Gesellschaft empfangen werden. Ich will mal sehen, ob du dich überhaupt besserst. Ich will mal sehen, ob du überhaupt wert bist, Sohn zu sein. Das wollen wir doch jetzt erstmal checken. Wir wollen dir doch mal jetzt, wenn du nach Hause kommst, erstmal eine Bewährungsprobe geben. Nein, Jesus sagt, mag sein auf der Erde, aber nicht mein Vater. Der Vater nahm ihn. Er sagt, Lass das Badewasser ein. Gebt ihm ein neues Kleid. Gebt ihm neue Schuhe. Gebt ihm den Familien den Siegelring wieder an die Hand. Gebt ihm den Ring. Weißt du, der ältere Bruder, der nicht abgehauen war, der nichts verpasst hatte, dieser ältere Bruder, der kommt und denkt, was wird denn hier gefeiert? Und er sagt, ja, dein Bruder ist nach Hause gekommen. Stell dir vor, dein Bruder ist da. Und er sagt, oh, mein Bruder ist da, deshalb so ein Fest. Dieser Lump hat uns alle im Stich gelassen, gerade wo wir ihn nötig bei der Ernte gebraucht hätten, gerade wo wir ihn auf unserem Hof gebraucht hätten. Und jetzt kommt er nach Hause und Vater macht für ihn ein Fest. Ja, das ist Gott. Und er sagt, ich gehe nicht da rein. Weißt du, der fromme, religiöse Mensch, er kann es irgendwie nicht aushalten, dass Gott ein barmherziger, gütiger Gott ist und dass Gott sehr gut schmeckt. Schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt. Ich habe mal von einer Gemeinde gelesen, wenn du dort reinkamst, das war immer ganz interessant. Die haben dann, und dann kam der Besucher rein und sagte, was ist hier los? Der das dann irgendwie in einem Buch verfasst oder war, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber als die Geschichte las, habe ich gesagt, er kam dort rein und die ganze Gemeinde saß still auf ihrem Stuhl. Und alle waren da. Und er guckte sich das eine ganze Weile an, was machen die? Aber es wurde genüsslich weiter geschmatzt. Schließlich sagt einer, was macht ihr denn hier? Wir schmecken den Herrn. Naja, ich weiß nicht, ob man ihn da wirklich geschmeckt hat. Keine Ahnung, ob sie da besondere Erfahrungen bei hatten. Aber ich kann Gott schmecken an seinem Verhalten. Wenn ich einen Fehler begangen habe, dann ist er voller Vergebung da. Jesus kommt und so reinigt uns sofort in seinem Blut. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, richtig? Er schickt uns nicht erst in eine Quarantänestation und sagt, wir wollen mal gucken, was du vielleicht für Pestizide alles in das Haus Gottes bringst. Oder für Gifte in das Haus, oder für Viecher, Läuse, Flöhe. Ja. Juck mal auf deinen Kopf. Ist da was? Es werden manche ganz unruhig. Nein, es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay. Der Herr ist gütig. Der Herr ist freundlich. Und der Vater sagt, Junge, alles was mein ist, sagt er zu dem anderen, der zu Hause geblieben ist, alles was mein ist, ist doch dein. Du kannst jederzeit feiern. Weißt du, dass manche Christen vor Religiosität überhaupt nicht in den Genuss eines wunderbaren Lebens mit ihrem himmlischen Vater kommen? Man ist so gedrillt, so eine Religion, Buchstaben einzuhalten. Aber der Buchstabe tötet dich. Deshalb bist du so ohne Frieden. Deshalb bist du ohne Freude. Deshalb so oft ohne Leben. Jesus zeigt uns, wir sind aus unserem Leben ohne Jesus so sehr gewohnt. Ich sagte, dass da Leute im Hebräerbrief zurückgegangen sind. Und doch geht Paulus und lehrt die weiter, die Verständnis haben wollen über die sogenannten tieferen Dinge. Wir sind aus dem alten Leben ohne Jesus so sehr gewohnt, uns auf uns selbst und auch auf andere zu verlassen. Wir mussten uns ja behaupten. Irgendwie mussten wir uns durchbeißen. Wenn wir nicht uns behauptet hätten, dann wären wir vielleicht untergegangen. Irgendwie, wir haben unseren Lebenskampf gehabt. Wir haben uns Beratung geholt und haben festgestellt manchmal, dass die Beratung schief ging, dass das nicht das Wahre war. Und gerade wenn wir Christen werden, wir sind das aus unserem alten Leben so sehr gewohnt, die Ratgeber unseres alten Lebens in Anspruch zu nehmen. Sei es manchmal Menschen, Freundschaften oder sei es ganz einfach Gewohnheiten, die wir gelebt haben und sagten, damit konnte ich mich ja irgendwie arrangieren und das Leben ging ja auch ganz gut seinen Weg. Aber wenn wir unseren Rat und unsere Quelle nicht bei Gott haben, dann ist das immer auf die Dauer irgendwo zum Scheitern verurteilt. In Jeremia 17, Vers 5 sagt der Herr, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er sagt hier nicht, der Herr verflucht diese Leute, sondern es sind falsche Entscheidungen, falsche Quellen, die wir zur Rate holen, zu denen wir uns begeben. Und diese, wer also auf Menschen vertraut, Fleisch zu seinem Armer und das Herz vom Herrn, und ich glaube nicht, dass die Gemeinde mir helfen kann. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, ob Gott mir jetzt wirklich helfen kann. Ich muss meinen Rat woanders holen. Ich muss schauen, ich glaube, da gibt es bestimmt gescheitere Leute, die können mir einen besseren Rat geben als Gemeinde, Gott oder Bibel oder sonst wer. Ich muss mir da meinen Rat holen. Und die Bibel sagt, da kommt Fluch. Fluch bedeutet ganz einfach, nicht mehr Segen zu erleben. Ohne Segen zu sein. Und das tun wir uns durch unsere Entscheidungen selbst. Gott sagt ja zum Beispiel, ich habe dir vorgelegt, den Weg zum Leben und den Weg zum Fluch. Zum Tod. Also er meinte, sprach auch von dem Fluch. Er sagt, das habe ich dir, wähle jetzt das Leben. Wir können durch unsere Entscheidungen, oder wir können uns entscheiden, mit Gott zu gehen, ihn als Ratgeber haben oder nicht. Die Folge, wenn wir unseren Rat nicht beim Herrn suchen und nicht im Vertrauen zu ihm sind, dann erleben wir, was um uns herum wieder die Welt erlebt, die ohne Christus ist. Der sagt in Vers 6, hier Jeremia 17, der vom Herrn abweicht, dessen Herz abweicht, er braucht ja auch Rat und er sucht ihn auch wieder um sich herum, in seinem Umfeld. Aber er sagt, die Folge wird sein, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und er wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Wenn wir, die Bibel sagt, der natürliche Mensch versteht nicht die Dinge Gottes. Versteht auch nicht, wenn Gott uns Gutes schickt, Gott uns Gutes schenkt. Wenn unser Herz sich von Gott wieder abwendet und wir wieder in das natürliche Ratgebersystem dieser Welt zurückgehen, dann erleben wir nämlich das, was diese Welt erlebt, nämlich Chaos und Schmerz und Leid. Und ich habe neulich las ich mal so Geschichte, damit sage ich ja jetzt gar nichts gegen die Psychologen und so weiter, denn sie tun ja auch einen wunderbaren Dienst und in dieser Welt, diese Welt würde wahrscheinlich ganz zusammenbrechen. Natürlich sind wir nicht mit allem einverstanden und wie auch immer du das willst, aber da trafen sich zwei Psychologen und da sagte eine zum anderen, du, sagte, wie viel Uhr ist es denn? Ich sagte, das kann ich dir nicht sagen, sagt der andere. Eine Woche später treffen sie sich wieder und sagt, du, wie viel Uhr ist es? Ja, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann jetzt besser damit umgehen. Verstehst du? Hilfe aber gibt es nicht unbedingt. Jesus aber ist der Helfer. Jesus ist der Retter. Und er sagt, wenn wir uns vom Herrn abwenden, die Hebräer waren da ein ganz Teil dieser Gemeinschaft, waren in so eine Position gekommen, dass man sie wieder, sage ich mal, mit der guten Nachricht erstmal wieder ihnen Geschmack machen musste auf Jesus, mit den Anfangsaussprüchen, die sie erlebt haben. Aber er wird sein, der sein Rat nicht beim Herrn, dessen Herz vom Herrn weicht, der sein Rat nicht sucht. Er wird sein wie ein Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Die Anmerkung sagt, er wird nichts Gutes erfahren. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen. In einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist aber nicht Gottes Absicht. Der Herr möchte uns vor so einer Wüstenei bewahren. Der Herr sagt, ich habe keinen Gefallen, wenn der Sünder stirbt. Ich habe keinen Gefallen daran, wenn er zugrunde geht. Ich will, dass er umkehrt und dass er lebt. Ich möchte so gerne leben gehen. Der Herr ist zutiefst betrübt, wenn er sieht, dass wir von ihm weichen, wenn unser Herz von ihm weicht, wenn unsere Wege von ihm weggehen. Dann ist er nicht mit dem richtenden Hammer hinter uns, sondern er ist der Vater, der jeden Tag schaut, wann kommst du wieder, mein Sohn, meine Tochter? Wann darf ich dich wieder in die Arme schließen? Wann dürfen wir wieder Gemeinschaft miteinander haben? Komm, du darfst schmecken, auch nach all dem, was du angestellt hast, auch nach all dem, was du in der Vergangenheit verzapft hast. Wenn du zu mir kommst, sagt der Vater, dann kannst du wieder schmecken, ich bin gütig. Religion wird dich bedrohen. Religion wird sagen, jetzt musst du die Konsequenzen erstmal in Kauf nehmen. Jetzt musst du erstmal die Leviten gelesen werden. Religion wird versuchen, dich in einen Weg zu pressen, den die dich reinpressen wollen, selber nicht in der Lage sind zu gehen. Aber Gott sagt, wenn wir auf einen falschen Weg kommen, komm zurück, ich warte auf dich, ich will dich haben und du kannst schmecken, ich bin immer noch freundlich. So wie damals, als ich dir begegnet bin, da war ich freundlich, ich vergab dir, ich half dir auf und ich will das auch heute tun. Oder wenn du morgen kommst, ich will das auch morgen tun. Du kannst erfahren und schmecken, ich bin wirklich freundlich. Durch Jesus nun wurden wir, als wir zu ihm kamen, in ein neues Denken und ein neues Leben gerufen. Und auch reingestellt. Dieses neue Leben, diese neue Art zu denken oder auch diese neue Art, sich Rat zu holen, ist uns natürlich erst einmal fremd. Denn wir sind das ja aus unserem Leben ohne Jesus überhaupt nicht gewohnt. Wir sind doch nicht gewohnt, himmlischen Rat zu holen. Das müssen wir jetzt erstmal lernen. Wir müssen lernen, ich kann tatsächlich zu dem gehen, der alles weiß, dem nichts verborgen ist und dem alle Dinge möglich sind. Ich kann zu dem gehen und er wird mir Rat geben. Und dann werden wir erfahren, im täglichen Leben, im Alltag, nicht nur zu Weihnachten, wunderbarer Ratgeber. Er ist täglich in unserem Leben da, ein wunderbarer Ratgeber zu sein. Ich lade dich ein, zu diesem Ratgeber zu kommen. Ich lade dich ein, zu diesem Ratgeber zu kommen. Und er sagt, da müssen wir uns jetzt, ich möchte mal sagen, umgewöhnen. Nicht umerziehen, ich will gar nicht sagen, das sind wir schon wieder so in eine Pressform. Wir müssen uns umgewöhnen. Ich kann im Alltag, in den Situationen meines Alltags, kann ich zu jemandem gehen, der in allem Bescheid weiß, der niemals einen Fehler macht und noch niemals eine Fehlentscheidung getroffen hat. Das ist doch mal was. Wie viel Rat haben wir uns im Leben schon geholt und hinterher haben wir gesagt, na, hätte ich das lieber nicht gemacht. Wir haben zu sehr dann auf Menschen vertraut. Aber Sprüche 3, Vers 5, 6, 7, 8 sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Denk nicht, du kriegst das schon gebacken. Ich krieg das schon hin. Ich werde schon eine gute Idee haben. Nein, nein. Er sagt, sei nicht klug. Du weißt doch, wo dein früheres Leben dich hingebracht hat. Das alte Leben ohne Jesus war doch Chaos. Das hat dich in Süchte gebracht, in Probleme gebracht, in lauter Schwierigkeiten. Und manchen hat es den Tod gekostet. Nein, stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf allen deinen Wegen. Erkenne nur ihn. Mit anderen Worten, erkenne ihn. Abraham erkannte seine Frau. Isaac erkannte seine Frau. Das bedeutet eine intime Beziehung, intime Gemeinschaft. Also auf all deinen Wegen erkenne nur ihn bedeutet, auf all deinen Wegen beziehe mit ihm mit ein, lebe mit ihm, habe Gemeinschaft mit ihm. Du weißt nicht, wo du gerade hin sollst und sagst, Jesus, ich weiß es gerade wieder nicht. Dann sagst du, Mann, ich komme mir ja doof vor, ständig Jesus zu fragen, ich weiß nicht. Ja, ist doch besser, als mit dem Hirn vor die Wand zu laufen, oder nicht? Ist doch viel besser. Jesus, ich brauche deinen Rat. Ich frage ihn ständig. Ich habe ihn heute schon ein paar Mal in Dingen gefragt. Ich habe heute Abend gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich das hier gebacken kriege. Irgendwie will ich transportieren, was du heute Abend sagst. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich kann mich ja auch total verhaspeln und ich kann irgendwie ein bisschen durcheinander geraten hier. Herr, ich brauche dich heute Abend. Und er sagt, ich bin doch da. Reg dich doch nicht auf. Ich reg mich auch gar nicht auf, aber ich war ein bisschen besorgt. Ich weiß, ich kann alles im Leben, was ich tue, kann ich vermasseln. Das weiß ich. Du übrigens auch. Naja. Wir können es vermasseln. Wir können es wirklich vermasseln. Aber wir haben jemanden, der sagt, hey, ich hole dich raus. Du musst dich nicht an deinen eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Ich komme und ich nehme dich bei der Hand und ich hole dich wieder auf festen Grund. Auf all deinen Wegen erkenne ihn, habe Beziehung. Und dann ebnet er selbst deine Pfade. Beachte, nicht erkenne ihn, hab Gemeinschaft mit ihm und dann ebne deine Pfade. Nein, er übernimmt das für uns. Er sagt, ich mache dir einen geraden Weg. Denn wir sind ja nicht mal in der Lage, einen ebenen Weg zu machen. Wahrscheinlich all das, was wir anpacken würden, würde wieder nach dem Muster laufen, wie wir es im alten Leben bekannt war, wie wir damit umgingen. So macht man das richtig und so gehen wir den Weg. Und schon würden wir wieder unser Ding basteln. Und dann müsste Gott kommen und sagen, okay, also müssen wir nochmal den himmlischen Bagger kommen lassen, der deine ganzen Geröll, deine Steine aus dem Weg räumt. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn. Hab Respekt vor ihm. Ehre ihn. Und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib. Labsal für deine Gebeine. Während dieser Zeit, du genießt Gott, du schmeckst seine Freundlichkeit. Du weißt, ich habe einen Vater, der mit mir geht. So wie das alte Lied, das wir früher sangen. Und er geht mit mir. Und er spricht mit mir. Und er sagt mir, Kind, du bist mein. Weißt du, das ist so schön zu wissen, selbst wenn du Fehler machst. Selbst wenn du Fehlentscheidungen triffst, mein Vater ergreift nicht die Flucht. Er ist neben dir. Jesus ist in dir. Er wohnt in dir. Wir sind in so einer gesicherten Position. Jeremia 17 sagt, die Folge wird sein. Erst haben wir gesehen, wenn wir unser Herz weicht und wenn wir auf alte Methoden und alten Wegen wieder versuchen, unseren Rat und unsere Hilfe zu holen. Aber er sagt, Jeremia 17, Vers 7, 8, gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre. Ja, Dürre kommt auch im Christenleben. Probleme kommen auch im Christenleben. Manchmal werden, die Bibel sagt, wir werden unter viel Klipsis, viel Bedrängnis in das Reich Gottes gehen. Das sind viele Dinge, die uns das Leben schwer machen wollen. Mal abgesehen vom Satan. Aber es sind viele Dinge. Und er sagt, wir werden durchgehen. Aber Jesus sagt, ich habe das auch erlebt. Und ich habe manchmal Angst gehabt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Weißt du, ich habe gestern oder heute was, nur heute Nacht gedacht, habe ich gedacht, Mann, was habe ich ein Glück. Weil ich habe mir Jesus angeschaut. Weil ich habe mir seine Situation angeschaut, wie fürchterliche Angst er vor dem Tod hatte. Und dann habe ich gesagt, Mann, dann habe ich mir so vorgestellt, wenn ich Todesangst hätte, wenn ich ein Problem hätte, ich könnte sofort ein paar Leute unter euch anrufen, sagen, Leute, ich habe Probleme, ich habe Schwierigkeiten, betet für mich, helft mir, steht mir bei. Wenn ich anrufen würde, manche von euch würden sagen, Herbert, ich komme vorbei. Wir stehen dir bei, wir stehen an deiner Seite. Wenn du Probleme hast, du würdest jemanden rufen, helft mir, wir würden dir helfen. Aber Jesus, man ging gar nicht darauf ein. Weißt du, was geschah? Er geht in Gethsemane und er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und die Bibel sagt, als er dort in Furcht war, das griechische Wort, das du verstehst, Phobie. Er war voller Angst. Und dann geht er hin, sagt Petrus, ich habe so Angst, kannst du bitte mit mir wach bleiben? Ich habe so fürchterliche Angst. Jakobus, ich habe so Angst, könntest du bitte mit mir Wache halten? Jakobus, Johannes, kannst du nicht mit mir bleiben? Und wir wissen, wie die Geschichte ist. Sie haben es nicht gemacht. Die haben sich hingelegt und gepennt. Sie haben sich hingelegt. Verstehst du? Du und ich, wir haben oft einen Helfer. Wir haben jemanden, der uns an der Hand nimmt und sagt, ich zieh dich raus. Wir haben jemanden, wenn wir in Angst und Phobie sind, der greift unsere Hand und sagt, du, hab keine Angst. Wenn, dann müssen wir schon beide untergehen. Ich beschütze dich, ich stehe zu dir. Aber Jesus hatte so niemanden, der ihm beistand. Sie schliefen. Und er kommt wieder zurück. Er sagt, Leute, ich habe doch kein großes Ding verlangt. Ich habe euch nur gebeten, wenigstens eine Stunde. Bitte, es ist bald vorbei. Sie holen mich bald. Die sind bald da, die mich kreuzigen werden, die mich umbringen werden. Sie holen mich bald. Nochmal, meine lieben Jünger, gerade davor hat er sie noch in den Freundesstatus erhoben. Ich nenne euch jetzt nicht mehr Sklaven, nicht mehr Diener, ich nenne euch jetzt Freunde. Er sagt, Petrus, mein Freund, würdest du die Stunde mit mir wachen? Johannes, mein Freund, Jakobus, würdest du bitte mir beistehen? Ich habe so Angst. Und wir wissen, keiner stand ihm bei. Man schlief. Man schlief. Man schlief einfach. Keiner stand ihm bei. Jesus hat die Einsamkeit und dieses ganze Alleinsein für sich erduldet, allein erduldet, mit dem Versprechen, dass du und ich niemals in eine solche Situation geraten. Selbst wenn Menschen uns verlassen würden, selbst wenn Menschen nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, aber es gibt einen, der sagt, ich werde dich niemals aufgeben, ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich bei deiner rechten Hand halten, ich werde dich nicht loslassen, ich stehe zu dir, ich halte zu dir. Herr, sie verurteilen mich alle wegen meines Weges. Sie verurteilen mich wegen meines Falls, wegen meiner Sünde. Sie verurteilen mich, weil ich so viel... sie haben recht. Eigentlich gehörte mir ja auch Prügel für all das, was ich getan habe. Herr, was soll ich nur machen? Jesus sagt, ich halte dich fest. Ich hole dich wieder raus. Ich bringe dich in die richtige Position. Ich stelle dich wieder auf den Felsen. Ich bringe dich in Sicherheit. Aber ich bin so schmutzig. Jesus sagt, ich wasche dich. Darf ich dich waschen? Darf ich dich sauber machen? Und er macht uns sauber. Das macht doch kein Mensch. Religion kommt und prügelt noch auf uns rein. Religion sagt, auch christliche Religion, Was haben wir gelitten? Was leiden Menschen der ganzen Welt unter christlicher Religion, weil sie engstirnig, dogmatisch ist und das noch als Wahrheit verkauft und das noch, wir haben einen großen Gott. Hey, wir haben einen großen Gott und dieser Gott ist Vater seiner Kinder. Er liebt seine Kinder. Er tröstet seine Kinder, er ernährt seine Kinder. Wenn sie Fieber haben, ist er bei seinen Kindern. Wenn sie Husten haben, ist er bei seinen Kindern. Wenn der Bauch wehtut, weil du so viel Knoblauch gegessen hast, er ist da. Er ist immer da. Er ist immer da. Das ist mein Vater. Warum sollte ich von ihm weggehen? Warum sollte ich ihn verlassen? Niemals. Hallo? Niemals. Niemals. Oi, 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 oi. Naja, eigentlich habe ich ja nur noch ein bisschen. Aber was mache ich denn jetzt? Okay. Doch, damit schließe ich, das bringe ich doch rein. Jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Sag deinem Nachbarn, geduldige dich noch ein bisschen. Okay. Okay. Also. Hebräer 4. Das liegt immer darauf, kommt immer darauf an, welchen Blick hast du von Gott, welchen Blick hast du vom himmlischen Vater. Wir sagten gerade mit Jeremia und so, der wird sein, wer beim Herrn ist, wer sich da festmacht, wer mit seinem Herzen beim Herrn macht, wird grünen, wird Frucht bringen, selbst in der Dürre unbekümmert sein und. Aber da in diesen so eingepflanzt zu sein, weißt du, das kriegen wir oft gar nicht alleine so hin. Und ich weiß, so manches Gefühl, Herbert, ich habe mir so Mühe gegeben, am Wasser zu bleiben. Sie meinten nicht das Heulen, die Tränen, sondern geistlich. Ich habe mir Mühe gegeben, ich will eingepflanzt sein, und ich gehe auch, ich will eingepflanzt sein. Und dann versuchen wir schon wieder mit menschlicher Kraft irgendwie eingepflanzt zu werden. Und dann irgendwann sind wir ausgepowert und wir sagen, naja, war wohl doch nichts. Hebräer 4 sagt, Vers 12 und 13, das Wort Gottes, da steht wieder Logos, das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele, also Psyche steht da, und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen, der Überlegungen des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß, also nackt und aufgedeckt, also offengelegt, vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, so steht es in unserer Übersetzung. Und er sagt, ich will mit diesem Vers doch nochmal mit euch kurz anschauen. Denn das Wort Gottes, das Logos steht da, ist lebendig. Wer ist das lebendige Wort? Wer ist das Logos? Jesus. Und er sagt, du hast es nicht mit einem toten Jesus zu tun. Mit einem lebendigen Jesus, einem auferstandenen Jesus haben wir es zu tun. Er lebt. Und er hat sich darin erwiesen unter uns. In Heilung von Kranken. In Befreiung von dämonisierten Menschen. Wir haben ihn erlebt als denen, bei denen Menschen von Neuem geboren werden. Menschen, die gottlos waren, aus ihrer Gottlosigkeit nicht herauskamen. Und dann kam Jesus, dann zog Jesus in ihre Herzen ein, Jesus in ihr Leben. Und aus einem Haus der Gottlosigkeit wurde auf einmal eine Wohnstätte Gottes, ein Tempel des lebendigen Gottes. Das hat alles Jesus gemacht. Da hättest du wirken und hängen können, so viel du willst. Du hättest Ratz schlagen und Purzelbäume schlagen können, dein Haus verkaufen, an die Wohlfahrt schenken können, sagen, damit ein besseres Leben kommt. Hättest du nicht hingekriegt. Das muss übernatürlich vom Himmel geschehen. Das kommt von oben. Gott sagt, ich mache in dir etwas neu. Das kriegst du und ich nicht hin. Du und ich, wir können keinen Menschen von neuem geboren machen. Egal wie lieb wir uns anstrengen, kriegen wir nicht hin. Aber das Wort Logos, dieser Jesus ist lebendig. Zauer, voller Leben, warm, es ist lebendig, er ist nicht tot, er ist voller Leben. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung, Seele, Psyche und Geist und auch der Gelenke, und auch des Markes. Also Geist, Seele, Körper, Seele, Geist, Körper, in der Reihenfolge ist es hier angesprochen. Und ein Richter der Gedanken, ein Kritikus, ein Urteilsfähiger, der Gedanken und Gesinnungen, also unsere Absichten des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles nackt und aufgedeckt, offengelegt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ich fand das sehr stark im griechischen Grundtext, wie das da steht. Er sagt, alles aber nackt und offengelegt vor den Augen, also vor seinen Augen, offengelegt. Und da steht nicht hier, wie wir es in unserer Übersetzung haben, vor den Augen, mit dem wir es zu tun haben, sondern, ich sage es in einfach Worten, da steht auch nicht, mit dem wir es zu tun haben, sondern steht vor dem uns, also dem Logos. Also, ich sage es auf Deutsch. Er sagt, unser Geist, unsere Seele und unser Körper, unser ganzer Mensch ist vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Und dann steht da, wir sind offengelegt, so steht es das Griechische, aber offengelegt vor den Augen des Logos. Wir sind offengelegt vor den Augen Jesu. Offen. Das heißt, Jesus, du und ich, wir sind da und wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir sind vielleicht am Rudern, vor allem vielleicht, wenn wir am Anfang des Glaubens sind. Mensch, was ist jetzt seelisch, was ist geistlich, was ist Fleisch? Und da ist mal Psyche und da ist mal Seele und das. Und dann hören wir, wandle nicht im Fleisch. Und ja, wie mache ich das jetzt nicht im Fleisch? Darf ich nicht mehr einkaufen gehen? Das weiß ich. Also was ist los mit dem ganzen Zeug? Und Jesus sagt, als ich das las, da habe ich gesagt, wenn der Herr leibhaftig gewesen wäre, ich hätte ihn in den Arm genommen und geküsst. Der Herr sagt, du bist offengelegt vor mir, vor meinen Augen. Und du brauchst nicht selber suchen und dich anstrengen, wo teile ich seelisch, wo mache ich geistlich, wo mache ich leiblich, wo muss ich abschneiden, wo muss ich fügen, wo muss ich trennen. Der Herr sagt, du bist offen wie ein offenes Buch, mehr als ein offenes Buch. Du bist total, dein Seele, Geist, Körper, dein ganzes Menschsein ist vor mir offengelegt. Jeder von uns übrigens. Und der Herr sagt, ich schaue da hinein in dein Leben. Und ich helfe dir, die Dinge zu ordnen. Ich helfe dir in dem Bereich, du musst nicht rumwurschteln, rumsuchen, seelisch, geistig. Der Herr sagt, du lebst mit mir, du hast Beziehung mit mir, wir gehen Seite an Seite durchs Leben, du gehst mit mir und du bist immer wie ein offenes Buch vor mir. Und ich verspreche dir, Herbert, wenn du so offen vor mir bleibst, wenn du dich vor mir nicht verschließt, wir können uns ja auch verschließen, dann werde ich selber in deinem Leben Scheidungen vornehmen. Denn die Schrift sagt ja, das geschieht durch das Logos, durch den Herrn hier, wenn wir hier diese Scheidung empfangen. Also nochmal, er sagt, das Logos ist durchdringt mehr, Jesus durchdringt mehr als jedes zweischneidige Schwert. Herr, hilf mir. Wir versuchen, sagen, Mensch, so will ich geistlich leben. Und Jesus, vor dem ich wie ein aufgeschlagenes Buch ist, sagte, im Moment, Herbert, ist das gerade nicht geistlich, das ist gerade religiös. Weißt du, oder bin ich, oder so, immer hat er was zu motzen. Nein, nein. Ich bin dankbar, dass ich vor ihm ein offenes Buch sein darf, offengelegt, und er guckt rein, und ich sage, Herr, du darfst trennen, du darfst entfernen, du darfst zusammenfügen, du darfst heilen, du darfst Geschwüre rausnehmen. Herr, bitte, hier, ich bin gerne vor dir ein offengelegtes Buch. Und das, was ich mit meinen stumpfen geistlichen Waffen, die ich oft habe, nicht fertig gekriegt habe, das ist du, das Logos, der Jesus, der schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Du kommst auf eine ganz wunderbare himmlische Art und ordnest in meinem Leben die Dinge, was geistlich ist, was seelisch ist, fleischlich ist oder was einfach mit meinem Körper zu tun hat. Wir sind ja so schnell dabei. Wenn wir haben Bauchweh und sagen, wo habe ich dem Feind die Tür geöffnet? Es kann sein, dass wir manchmal dem Feind vielleicht irgendwo Raum gegeben haben, denn Epheser sagt, wir können ihm Raum geben. Aber weißt du, es ist so, ich hatte vor einer Woche, ich hatte so Bauchweh, das habt ihr hier vorne gar nicht gemerkt, das war vor 2 Wochen, 1,5 Wochen, ja, sucht euch was aus. Also auf jeden Fall, ich hatte so Bauchweh. Und weißt du, ich hatte mal wieder richtig Lust zu sündigen. Und da habe ich auch richtig voll zugeschlagen. Ich habe nämlich 5 Knoblauchzehen geschält. Und dann habe ich die schön in mein Essen mit reingemacht. Und dann habe ich auch nicht zerstückelt, die Zehen. Ich habe gesagt, ich will da reinbeißen können, in diesen Knoblauch. Und dann habe ich da reingebissen. Lecker. Himmlisch. Aber hinter, oh. Verstehen? Ich muss also jetzt, ich meine, wenn ich jetzt vielleicht sage, ich habe bisher immer Knoblauch, jetzt hat mir überhaupt nichts ausgemacht, jetzt gehe ich zum Herrn. Herr, wo habe ich die Tür aufgelassen? Der Herr sagt, hey, das hat gerade mit deinem Körper zu tun, den hast du überfordert mit Knoblauch. Verstehen? Er hilft mir auch, diese Dinge klar zu sehen und zu sortieren. Aber wir suchen manchmal, wo ist dieses Loch, dass ich Bauchweh habe? Es kann sein, dass wir durch falsche Dinge erleben, die nicht schön sind. Ja, zum Beispiel übermäßigen. Ich habe zu Marita gesagt, Mensch, Schatz, ich freue mich immer so auf Knoblauch. Ja? Aber heute habe ich vor dem Gottesdienst nicht gewagt zu essen. Marita hat so eine Schüssel Tzatziki gemacht. Köstlich. Allein das schon ein Grund, sie zu heiraten. Ja? Überleg mal. So eine Schüssel Tzatziki. Und ich habe gesagt, weißt du, Marita, und sie hat einen Rest auf ihrem Teller gelassen. Ich habe gesagt, du, ich stink nachher die Leute von euch, esse heute nicht. Aber weißt du, und dann sagst du, okay, ich sage, räum es nachher weg, Schatz, und dann heute Abend ziehe ich mir das rein. Und dann stellt sie den Teller hin, auf meine Seite, Richtung nicht bewusst. Und das hat dann, schließlich ist sie schon aufgestanden und das Ding lacht und lacht. Und du weißt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Weißt du? Weg damit. Und hab's aufgegessen. Ja, aber das mal, den Tzatziki, vielleicht muss ich auch das immer Marita lassen, weil jedes Mal, wenn sie Tzatziki macht und der ist sowas, das ist wirklich, da kann der Grieche neidisch werden. Ne? Aber das bekommt mir jedes Mal sehr gut. Vielleicht ist das auch die Salbungshand, die den Knoblauch berührt. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber was für mich Epheser so stark ist, du, wir sind offengelegt vor Gott und Gott sagt, ich bin der Beurteiler. Wir wollen beurteilen, was bei uns richtig und falsch ist. Gott sagt, ich werde das in dir beurteilen und ich bringe die Dinge, wie sie sein müssen, in die richtige Position. Ist das nicht schön? Da kann man doch mal entspannen, Leute. Da kann man doch wirklich mal entspannen. Ich spreche nicht von leichtlebigem Leben. Ich spreche nicht, lass uns 5 Grad sein, der Herr vergibt. Nein, das haben wir doch abgelegt. Das ist doch nicht mehr unser Ding, oder? Neidereien. Negativ reden über andere. Das ist doch nicht mehr unser Ding, ne? Oder? Sag deinem Nachbarn, du, das ist nicht mehr unser Ding. Du brauchst jetzt dir keinen Kopf machen, sag ich glaube, jetzt habe ich gelogen. Nein, nein. Du weißt nur noch nicht, welchen Stand du in Christus hast. Er hat es dir schon alles geschenkt. Alles ist euer. Weil ihr gehört Christus. Alles vor seinen Augen. Und er sagt, ich trenne es. Ich bringe es in die Ordnung. Ich helfe dir. Letzter Vers. Jesus übernimmt sogar unsere Heiligung und unsere Reinigung. Als ich diesen Satz aufschrieb, da habe ich darunter geschrieben, die Kosten für die Reinigung hat er bereits auch schon bezahlt. Die Kosten für die Reinigung hat er bezahlt. Epheser 5, 25 bis 27, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, eigentlich sie heiligend und sie reinigend, und da steht nicht sie reinigend, sondern steht gereinigt habend. Das ist wieder dieses, er hat es, als wir zu ihm kamen, da hat er uns gereinigt, in einen neuen Status versetzt, reinigt. Durch das Wasserbad, im Wort lesen wir, durch das Wasserbad im Rema. Da steht wieder das Wort Rema. Er hat uns gereinigt im Wasserbad des Remas. Auch wieder hier lebendige Worte. Also er hat uns nicht gereinigt oder uns geholfen durch toten Buchstaben. Wenn du jemandem erklärst, du bist jetzt geheiligt und du bist jetzt gereinigt durch Jesus. Okay, schön. Und er geht seines Weges. Und er fühlt sich aber überhaupt nicht anders. Er merkt doch, naja, hat er mir halt jetzt gesagt. Aber wenn du es von Gott hörst, wenn du ein Rema hast, dann sagt Gott, Herbert, ich habe dich geheiligt. Herbert, ich habe dich gereinigt. Herbert, dir ist wirklich vergeben. Weißt du, du gehst raus, da Da kann jemand dir das Ohr ablabern bis zum Gehtnichtmehr und kann sagen, weißt du, Herbert, das kann man sich auch alles einbilden. Nein, ich habe ein Rema von Gott. Dieses Logos hier, diese Grafe, diese Schrift, sie wurde lebendig. Der Herr hat da ein Wort rausgenommen. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ja, ich habe ihn aufgenommen. Und der Heilige Geist sagt, Herbert, jetzt bist du ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. Herbert, das bist du jetzt. Und ich gehe raus und ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Wie sagte man früher, bis zum Schwören kann ich es jetzt wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Meine Schuld ist weg. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Was sagt Jesus? Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Das hast du nicht auf natürliche Studienweise erlangt, dieses Wissen. Das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Merkt ihr, es geht um göttliche Offenbarung. Und das ist, was wir auch sagen. Wir haben verkündigt, Rema, überall haben wir Rema. Wir haben Gottes Wort als lebendiges, frisches, vom Himmel immer wieder hineingetragen. Und deshalb haben sie auch in den ersten 200 Jahren die ganze damalige Welt mit dem Evangelium für Christus erreicht. Und ich frage mich dabei, und da packe ich mich an meine Nase, haben wir zu viel Religion verbreitet? Einfach zu viel Religion. Verhaltensvorschriften, was Menschen tun müssen und was sie nicht tun müssen. Weißt du, jemand, der nicht geschmeckt hat, wie Gott ist, jemand, der nicht von Neuem geboren ist, dann nützt es keine Verhaltensvorschriften, ihm aufzutrichtern. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen eine persönliche, lebendige Beziehung mit Jesus kommen. Und wenn sie mit Jesus leben, wenn sie schmecken, wie freundlich der Herr ist, dann werden sie sagen, mit diesem Jesus will ich gehen, den werde ich nie wieder lassen. Wohin soll ich denn gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens und nicht tote Buchstaben. Hallo? Worte des ewigen Lebens. Wir haben es mit einem lebendigen Jesus zu tun. Und dann auch abschließend Epheser 5, 27, also er selber reinigt. Beachte, nicht du reinigst dich, er reinigt dich. Wir tun auch andere Dinge in anderen Bereichen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Er tut etwas an dir und an mir, das ist das Schöne. Vers 27, warum tut er das mit der Gemeinde? Warum tut er das mit uns? Damit er die Gemeinde sich selbst, wörtlich für sich selbst verherrlicht darstellt. Gott sagt, ich will meine Braut, die Gemeinde, geschmückt sehen. Ich will sie schön sehen. Und weißt du, er hat die beste Vorstellung darüber, wie du und ich aussehen sollen, was ihm gefällt, wo er sagt, Vater, sehen die nicht toll aus? Vater, sehen die nicht spitze aus? Er sagt, Vater, der Engel kommt, sagt ein Engel, hey, wie haben die das hingekriegt? Jesus sagt, das hätten die nie hingekriegt. Ich habe es selbst gemacht. Die waren zu doof, sich zu reinigen. Und die Heiligung, die ich ihnen geschenkt habe, anzunehmen, die haben gedacht, ich spreche vom Bahnhof. Ich habe die Arbeit selber übernommen. Sich für sich selbst reinigt er und stellt sie verherrlicht dar. Hey, du kannst an dir rumpolieren, so viel du willst. Du kannst durch die Waschstraße laufen, Tag und Nacht. Aber glaube mir, du kommst nicht verherrlicht da hinten raus. Egal, auch wenn du mit Unterbodenwäsche ein Programm gewählt hast. Du kommst dort nicht verherrlicht raus, nur nass. Und riechst nach Auto. Er selbst stellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sind. Herr, ich würde gerne heilig und tadellos sein. Ich würde gerne, Jesus sagt, bleib ganz nah bei mir. Ich verwandle dich, ich forme dich um. Ich mache dich heilig und tadellos. Ich mache dich heilig und tadellos. Du bist vor mir wie ein offenes Buch. Quäl dich nicht rum. Ärgere dich nicht über dich selber. Ich habe doch alles im Blick und ich sehe auch, wo du den Fehler gemacht hast. Ich sehe auch da, wo du seelische Dominanz wieder in deinem Leben zulässt. Aber hab keine Furcht. Du bist offen vor den Augen des Logos. Du bist offen vor meinen Augen. Ich werde das schon wieder richten, wenn du es zulässt. Wollen wir das zulassen? Richten, was er tut. Halleluja. Weißt du, wir haben es mit Jesus zu tun. Und er ist lebendig. Der ist auferstanden. Der lebt. Wir haben nicht einen tote Hosengott. Wir haben nicht einen stummen Stein, den wir anbeten. Wir haben auch keinen Stein, um den wir rumwandern. Wir haben auch keine Statue, die irgendwo auf einem Sockel steht und wo ich sage, wenn ich die anschaue, dann wird sie bei Gott gnädig für mich sein. Gott ist schon lange gnädig. Er ist in Christus in all seiner Gnade und Güte zu uns gekommen und hat sich mit seiner Liebe und Gnade und Güte über uns ausgeschüttet. Deshalb, wir haben erst gesungen, ich bade in dem Strom der Gnade. Hallo, ich hoffe, das ist nicht nur ein Lied für dich. Weißt du, was das für mich ist, wenn ich das Lied singe? Früher, als wir das Lied angefangen zu üben, Dann habe ich hier im Gottesdienst gestanden. Heute bin ich ja schon wieder ein bisschen älter und vielleicht bequemer, keine Ahnung. Aber ich habe hart gehört, gedacht, gehe ich mal wieder duschen? Weißt du, als das Lied kam und ich bade, ich bin ja kein Badewannenhocker, ne? Also das, ich bin Duscher, ja? Und ich da bade in dem Strom der Gnade. Jesus, du schenkst mir so überfließend ein. Und die Lobpreise, die klingen dann nicht. Dann sind sie so, ich bade, musst du schon wieder baden. Wir baden und baden und baden in Gnade. Hallo, Gnade heißt Freundlichkeit, unverdiente Gunst, Geschenk von unserem Vater. Hey, das ist, mit dem Gott habe ich es zu tun. Mit diesem Jesus habe ich es zu tun. Und weißt du, sollen die Leute ihren Götzen oder auch christlichen Jesus, weißt du, manche Leute haben einen religiös gebastelten Jesus. Ach, vergiss es. Ich biete dir heute einen Tausch an, nimm den lebendigen Jesus. Du wirst merken, es wird warm in deinem Herzen, wenn er kommt. Der ist nämlich nicht tot. Wenn du eine Leiche anpackst, dann ist sie kalt. Dann packst du, aber dann, du kommst mit Jesus in Kontakt und wird mir so warm. Wie sagte mir neulich jemand, das, was du gesagt hast, es ist warm in mein Herz gerutscht. Es ist warm in mein Herz gerutscht. Weißt du, dann stehe ich da, ich hätte ihn reiben können, so viel ich wollte oder sie. Ich könnte das machen, so viel. Weißt du, da wird es nicht warm drin. Aber weißt du, wenn Jesus da ist, da wird es auf einmal auch innen drin warm. Religion ist vorbei. Leben ist gekommen. In ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Wenn du was Lebendiges aufnimmst, dann ist was Warmes in dir. Also wenn es in dir kalt bleibt und kalt und du sagst, Mensch, ich bin schon so gebetet, durchgebetet und gebetet und religiös und es bleibt alles kalt, schau doch mal, vielleicht hast du so einen toten Leichen-Jesus, den du selbst gezimmert hast. Der macht es natürlich kalt. Aber wenn du zu dem lebendigen Jesus kommst, da wird's warm. Da wird's warm. Da wird's warm. Hallo? Da wird's warm. Danke, Jesus. Ich danke dir, Herr, für heute Abend hier. Oh, ich preise dich. Ich bin so froh, Herr, dass ich zu dir gehöre. Ich bin so froh, dass du in mir lebst. Ich bin so froh, Herr. Ich bin so froh, dass ich ein offenes Buch vor dir bin, offengelegt, und du dein Werk an mir, an uns tust. Oh, es ist so gut zu wissen, da ist ein gnadenvoller Gott, der unser Leben verwandelt und uns umgestaltet in das Bild Jesu Christi. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Amen. Oh, Halleluja.